das gerecht? Haben Sie sich garantiert schon des Öfteren im Leben gefragt? Als Kind war es der Satz, dazu bist du noch zu klein. Als Erwachsener sind es dann schon ganz andere Geschichten. Job verloren, Behördenirrsinn, so manches Gerichtsurteil. Die ARD-Themenwoche geht heute los und es geht um Gerechtigkeit. Deswegen wollen wir eine Woche lang im Fernsehen, Hörfunk und auch online darüber reden, berichten, diskutieren. Und auch heute Abend hier in Zur Sache gibt es ein paar knifflige Fragen zu beantworten. Mein Name ist Dortje Haders. Ich wünsche uns einen spannenden Abend. Sie hören Zur Sache am Sonntagabend hier auf NDR 1 Welle Nord. Die ARD-Themenwoche beginnt heute. Es geht um Gerechtigkeit. Und meine beiden Studiogäste, die haben tatsächlich viel mit Gerechtigkeit im weitesten Sinne zu tun. Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Samia El-Samadoni und der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Moin zusammen.
Guten Abend.
Ich frage Sie auch gleich danach, aber erstmal kurz die Schleswig-Holsteiner. Was fällt Ihnen zum Thema Gerechtigkeit ein?
Für mich eine der größten Gerechtigkeitslücken ist die soziale Schere in unserem Land, die seit Jahrzehnten immer weiter auseinanderklafft.
Ungerecht behandelt worden sind wir in der letzten Zeit schon. Wir haben uns nämlich ein neues Auto gekauft. Ein Diesel, also auch die Schummelsoftware.
Ich finde, einige Strafen im Straßenverkehr sind viel zu hoch im Gegensatz zu anderen.
Jeder sollte auch irgendwo einen gerechten Lohn haben, entsprechend seiner Arbeit. Aber jeder Mensch hat auch die Möglichkeit, sich seine Arbeit auszusuchen. Und von daher erklärt sich Gerechtigkeit auch manchmal von selber.
Manchmal erklärt sie sich von selber, aber allzu oft auch nicht. Jeder hat ja seine ganz eigene Vorstellung von Gerechtigkeit. Frau El-Samadoni, wie definieren Sie denn Gerechtigkeit?
Ja, das ist eigentlich ein abendfüllendes Thema, aber ich will mal versuchen, das ganz kurz und möglichst abstrakt und vielleicht nachher noch konkreter ein bisschen auszuführen. Also für mich ist etwas oder letztlich die Gesellschaft gerecht, wenn es Gleichbehandlung gibt und keine Willkür. Also wenn ich weiß, was auf mich zukommt und gleich behandelt werde. Transparenz, die Nachvollziehbarkeit ermöglicht und wenn alle Menschen die gleiche Aussicht haben, Chancen im Leben nutzen zu können und gleichermaßen fairen Zugang zu allen wesentlichen Leistungen und Dingen in der Gesellschaft haben, also alle an der Gesellschaft teilhaben können.
Mhm. Und Herr Bieler, was ist für Sie Gerechtigkeit?
Ja, ich glaube, da kann ich mich ein bisschen kürzer fassen, gerade ich als kopfgesteuerter Jurist bringe das ein bisschen kürzer. Für mich ist Gerechtigkeit das, wenn alles gleich behandelt wird und Ungleiches ungleich behandelt wird, wobei in allen Fällen immer unsere Verfassung der Maßstab des Handelns sein sollte. Mhm. Denn ich glaube, wir haben mit unserem Grundgesetz eine der besten Gesetze, die man haben kann.
Mhm. Für die ARD-Themenwoche haben die Meinungsforscher von Infratest DIMAP Fragen rund um Gerechtigkeit gestellt und meine Kollegin Christine Pilger, die hat sich die Zahlen mal angeguckt.
Eine ziemlich überraschende Antwort gibt es zum Thema Bildung. Insgesamt knapp 60% der Befragten sagen nämlich, wir haben einen gerechten Zugang zu guter Bildung. Da ist die Mehrheit also zufrieden. Ebenso sagt mehr als die Hälfte, von der deutschen Justiz fühle ich mich gerecht behandelt. Insgesamt sagen 51% der Befragten, dass es in Deutschland alles in allem eher gerecht zugeht. Aber eben auch 46% sagen, nee, bei uns im Land geht es eher ungerecht zu. In Ostdeutschland ist dieser Eindruck offenbar stärker. Die Prozentzahl ist dort höher als im Westen. Auch Frauen sagen eher als Männer, es geht ungerecht zu. Überraschend finde ich auch, dass 42% der Befragten generell den Eindruck haben, dass es beim Thema Gerechtigkeit in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland ja quasi einen Stillstand gab. Interessant ist dann noch zum einen der Bereich Last zwischen Jungen und Alten. 2/3 sagen da, die ist ungerecht verteilt. Ja, und zum anderen interessant der Bereich Gehalt, Entlohnung. Auch da sind die meisten der Auffassung, dass es beim Gehalt in der Gesellschaft eher ungerecht zugeht. Aber die meisten sind auch mit ihrem eigenen Gehalt zufrieden. Also insgesamt ganz unterschiedliche Ergebnisse. Klar ist auf jeden Fall, dass die Bewertungen zum Thema Gerechtigkeit nachvollziehbarerweise sehr abhängig von der jeweiligen Situation oder Position der Menschen sind.
So denkt Deutschland. Also über Gerechtigkeit in allen Einzelheiten auch nochmal nachzulesen auf ndr.de/Themenwoche. Also unterschiedliche Ansichten, wie gerecht es zugeht beim Einkommen, mit der Gerechtigkeit im Allgemeinen, vor dem Gesetz und in der Bildung. Es gibt viel zu besprechen und klar, bei der Gelegenheit schauen wir auch schon mal voraus auf das, was während der ARD-Themenwoche so läuft auf NDR 1 Welle Nord. Und es gibt auch einen Song zur Themenwoche. Udo Lindenberg mit »Wir ziehen in den Frieden«. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord und es dreht sich um die ARD-Themenwoche Gerechtigkeit, die heute angefangen hat. Eben haben wir Ergebnisse der Infratest-DIMAP-Studie gehört. Was man raushören kann, was gerecht ist, das spaltet die Gemüter. Je nach Lebenssituation, je nach Herkunft, nach Finanzen. Und dazu kommt, dass das Gerechtigkeitsempfinden einfach, das Wort sagt es ja, ein Gefühl ist. Frau Elsa Madoni, Bürgerbeauftragte für Schleswig-Holstein, diese Anlaufstelle gibt es jetzt seit 30 Jahren. Diese Woche war runder Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Bei Ihnen geht es viel um Ungerechtigkeit, um dieses Gefühl, ich werde hier gerade über den Tisch gezogen, unfair behandelt.
Das ist richtig. Aber es geht eigentlich immer um beides. Also manchmal handeln die Behörden auch tatsächlich falsch und nicht auf gesetzlicher Grundlage, nutzen nicht die Gestaltungsspielräume, die sie haben. Und das ist dann schlichtweg auch ungerecht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie manchmal natürlich auch richtig handeln, absolut im Rahmen dessen, was die Gesetze vorsehen, ihr Ermessen richtig ausüben. Aber am Ende ist einfach nicht gelingt, dem Bürger, der Bürgerin diese Entscheidung auch nachvollziehbar zu vermitteln. Und wenn ich dann mit Dingen konfrontiert werde, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann entsteht da schnell so ein Gefühl, ich werde hier ungerecht behandelt. Wie kann das richtig sein, womit man mich hier konfrontiert, wenn ich das überhaupt nicht verstehen
kann? Das haben Sie auch schon ein paar Mal angemahnt. Ne? Die Behörden schreiben, die müssen einfach mal verständlicher werden. Das scheint ein Kernproblem zu sein.
Das ist in der Tat so. Also ich sage einfach mal, bei manchen Bescheiden, die so über meinen Tisch gehen, 72 Seiten aus dem Jobcenter, eine sogenannte temporäre Bedarfsgemeinschaft, auch schon so ein schönes Wort.
Bin schon raus.
Ja, das genau. Genau so ist das. Das lese ich mir durch und dann denke ich, da würde ich mich auch gerne mal beraten lassen. Also es ist wirklich schwierig und komplex. Und wir haben auch die Akademiker bei uns sitzen, die mit Behörden schreiben oder Bescheiden ankommen und uns fragen und uns bitten, ob wir das mal übersetzen können. Es ist wirklich ein großes Problem.
In welchen Bereichen gibt es denn die häufigsten Probleme, die Sie und Ihr Team aus der Welt schaffen sollen?
Also wir haben im Jahr insgesamt so etwa 3.000 bis 3.500 Eingaben. Das variiert immer so ein bisschen. Aber das, was am meisten an uns herangetragen wird, sind alles Themen eigentlich, die mit Armut zu tun haben. Da geht es um Grundsicherung und ganz vorne in Anführungsstrichen liegt dabei die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Das ist das, was man so umgangssprachlich Hartz IV nennt. Da haben wir jetzt zum Beispiel 2017 870 Eingaben nur zu diesem Thema Hartz IV gehabt.
Uns hat auch ein Hörer eine Mail geschrieben an zur Sache @wellenord.de aus Stoltebüll. Bis heute wird um Gerechtigkeit gekämpft, aber mit Hartz IV kommt man bekanntlich nicht weit. Und wenn jemand, der um seine Rechte kämpft, alle Rechtsmittel ausnutzt, dann gilt man irgendwann als unpässlich und querulantisch. Das klingt auch schon so ein bisschen, als ob der, ja, also, ziemlich viel Frust schiebt.
Ja, und es ist tatsächlich so, ich sag mal, bei mir ruft ja auch niemand an und sagt, ich wollte nur mal sagen, es ist alles total super gelaufen und ich bin toll beraten worden und es war alles ganz fantastisch. Sondern ich habe natürlich auch mit den Fällen nur zu tun, in denen Dinge schiefgelaufen sind. Und gerade wenn die Kommunikation so gar nicht mehr klappt, dann ist das ein sehr frustrierendes Erlebnis. Und man muss auch sehen, dass es natürlich für die Menschen, die zur Behörde gehen und ihr Grundsicherungsansprüche geltend machen, für die geht es um existenziell wichtige Dinge. Und wenn die auf jemanden treffen, der ihnen das nicht erklären kann und der auch, sag ich mal, vielleicht gerade einen schlechten Tag hat und es dann am Anfang direkt schiefläuft mit der Kommunikation, dann gehe ich da als Bürgerin, als Bürger raus und dann bin ich entsprechend frustriert. Und wenn ich versuche, mich zu wehren und auch damit scheitere, weil ich vielleicht auch gar nicht so gut formulieren kann, was eigentlich das Problem ist für mich und auch gar nicht erkennen kann, was sind eigentlich die relevanten Informationen, die Behörde braucht. Also so ein bisschen scheitere ich dann einfach an der Bürokratie, dann bleibt einfach so ein Gefühl und das führt, wenn mir das öfter passiert, einfach zu einem Vertrauensverlust. Und das finde ich, kann man hier sehr gut hören, da hat jemand wirklich das Vertrauen in seine Behörden verloren. Ja.
Aber Beispiele, bei denen es eben gut ausgeht, weil Sie sich drum gekümmert haben, darauf kommen wir heute noch. Sie haben ja auch mehrere Jobs sozusagen. Sie sind nicht nur die Bürgerbeauftragte, Sie sind ja auch die Antidiskriminierungsbeauftragte, Polizeibeauftragte und Kinder und Jugendliche zum Beispiel aus Heimen, die können auch mit ihren Problemen zu Ihnen kommen. Wo drückt da denn der Schuh, wenn die Kinder sich an Sie wenden?
Also Kinder und Jugendliche, die in Heimen untergebracht sind oder auch in Wohngruppen, die sind natürlich, sag ich mal, oft weit entfernt auch von den Jugendämtern. Wir haben ja gerade in Schleswig-Holstein auch viele Kinder, die aus anderen Bundesländern hier untergebracht werden. Und letztlich ist es dann für diese Kinder so, dass es ganz schwer ist, wenn die Konflikte haben, in der Einrichtung auch Hilfe zu bekommen. Und dafür bin ich dann einfach auch da, dass die Kinder sich an mich wenden können. Und was, worum es dabei geht, das sind die unterschiedlichsten Dinge. Also manchmal sind das so einfache Dinge wie, wir müssen immer um 18 Uhr zu Hause bleiben, aber der Zug fährt eigentlich ganz anders. Ich würde gerne eine halbe Stunde länger draußen bleiben. Warum darf ich das nicht? Dann geht es oft um Handynutzung. Darf eigentlich der Erzieher mir mein Handy wegnehmen? Wie viel Taschengeld bekomme ich? All diese Dinge spielen eine Rolle. Aber es gibt auch ganz erhebliche Beschwerden. Also wir haben auch die Beschwerden über Einrichtungen, in denen es Schimmel gibt zum Beispiel. Oder ganz erhebliche Konflikte mit den Erzieherinnen und Erziehern dort in der Einrichtung, wo es auch zu Übergriffen kommt, zu körperlichen Übergriffen. Also auch diese Eingaben und diese Beschwerden erreichen uns.
Recht ist nicht Gerechtigkeit, das heißt immer so schön. Wie gerecht ist eigentlich unser Justizsystem? Da reden wir gleich mal drüber. Sie hören zur Sache und wir sind schon mittendrin in der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit. Wer eine Straftat begeht, der muss bestraft werden, denkt man so. Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler ist heute Abend bei uns. Man sagt ja aber auch immer, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie gerecht ist denn unser Rechtssystem?
Ja, ich sage natürlich, dass unser Rechtssystem sehr gerecht ist. Ich achte das auch Tatsache so. Gerechtigkeit bedeutet für mich eben, dass es Rechte für alle gibt und dass diese Rechte auch genutzt und ausgenutzt werden können. Und das kann eben auch bedeuten, dass es im Einzelfall zu einem Freispruch kommt, weil wir etwas nicht nachweisen können, obwohl wir denken, er war es doch. Aber das ist eben unser sicheres Rechtssystem. Wir wollen uns wirklich sicher sein, wenn wir jemanden verurteilen, dass er auch die Tat begangen hat und nicht nur annehmen, er könnte es gewesen sein.
Erinnern Sie sich denn an eine Geschichte, bei der Sie auch gedacht haben, das kann doch jetzt nicht gehen, das ist total gegen mein Gerechtigkeitsempfinden?
Auf jeden Fall, sowas erleben wir durchaus vor Gericht. Das können Sie schon erkennen, wenn ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin eine Verurteilung beantragt durch das zuständige Gericht und das Gericht aber sagt, nein, wir sprechen frei. Wir erachten das dann nicht unbedingt als ungerecht. Wir wundern uns vielleicht mal, dafür gibt es aber Rechtsmittel, die wir dann auch nutzen. Aber letztendlich geht es darum, dass der Staat, vertreten durch seine Richter und Richterinnen, vollkommen davon überzeugt sein muss, dass die Tat so wie angeklagt von dem Angeklagten, der Angeklagten, begangen worden ist. Und wenn es eben nicht reicht, dann sagt man so schön im Zweifel für den Angeklagten und es gibt einen Freispruch.
Was viele ja wirklich auch umtreibt, das sind diese unterschiedlichen Strafmaße. Also eine gleiche Straftat oder vermeintlich gleiche Straftat, muss ich vielleicht sagen, in Deutschland bekommt unterschiedliche Urteile.
Ja, das gibt es durchaus, bloß wir sagen, nicht jeder Fall ist vollkommen identisch. Es gibt eben nicht diesen Katalog nach dem Motto, ich bin 15 km/h zu schnell gefahren und dann schaue ich in den Bußgeldkatalog und weiß ganz genau, wie viel ich dafür bezahlen muss. Wir müssen jede Tat vollkommen isoliert einzeln bewerten und wir müssen selbstverständlich uns auch den jeweiligen Täter, die Täterin anschauen und die Strafen, wenn es denn eine Strafe gibt, soll immer absolut zugeschnitten sein auf diese Person. Sie soll eben Tat, aber auch Schuld angemessen, das heißt bezogen auf diese Person, angemessen sein.
Sie können auch mal Ihr Rechtsverständnis auf die Probe stellen, und zwar online bei uns. Im Namen des Users, so heißt ein Forschungsprojekt. Da kann man über typische Fälle urteilen, wie sie bei uns vor Gericht verhandelt werden. Eine Zwischenauswertung hat, ganz interessant finde ich, ergeben, dass die Schleswig-Holsteiner härter urteilen als der Bundesdurchschnitt. Finden Sie auf ndr.de/sh und da geht es auch zu diesem Richterspiel. Einige Fälle werden auch eingestellt, weil sie verjährt sind. 70% haben Sie gesagt, nicht wahr, Herr Bieler?
Ja, wir stellen circa 70% der Verfahren, die bei uns angezeigt werden oder die zur Staatsanwaltschaft gelangen, ein. Auf dem einfachen Grunde, weil ein Tatnachweis nicht geführt werden kann. Es reicht eben nicht aus, wenn A sagt, B hat das und das getan, sondern wir müssen nicht nur davon überzeugt sein, sondern es bedarf auch weitere Beweismittel. Und wenn die nicht vorliegen, dann stellen wir die Verfahren ein. Das mag der Anzeigerstatter als ungerecht empfinden, aber wir müssen eben sicher sein, wenn wir jemanden verurteilen. Und da reicht eine Vermutung eben nicht aus.
Und unter anderem darüber reden wir gleich und über den Wunsch nach Sühne. Schleswig-Holstein fährt fair, habe ich gesagt, aber Straßenverkehr ist leider ja auch was, bei dem man sich manchmal aufregen könnte. Unser Kieler Tatortkommissar, der Schauspieler Axel Milberg, tut das.
Ich wünsche mir manchmal Gerechtigkeit, zum Beispiel physisch spürt man das so im Straßenverkehr, wo ich sage, diese Arschlöcher, wie die gerade überholt haben, geschnitten haben, mit 180 in einer unübersichtlichen Situation durchgerast sind und so. Früher oder später sollen sie dieses Arschloch aus dem Verkehr ziehen. Da wünsche ich mir sozusagen Gerechtigkeit. Da ist aber Gerechtigkeit auch ein Gefühl, nämlich das Gefühl von Unrecht und Rache spielt auch ein bisschen eine Rolle. Hoffnung, dass etwas am Ende ausgeglichen ist, dass auch jemand es mitbekommt, dass er so nicht sich verhalten kann.
Axel Milberg will eine Strafe und ertappt sich beim Rachegefühl. Die ARD-Themenwoche Gerechtigkeit geht noch bis nächsten Sonnabend und über Gerechtigkeit vor dem Gesetz, da müssen wir gleich nochmal reden. Zur Sache hören Sie auf NDR 1 Welle Nord, weil die diesjährige ARD-Themenwoche um Gerechtigkeit geht, wollen wir darüber reden. Meine Gäste heute Abend, Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Frau Elsa Madoni und der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Raser, haben wir eben von Axel Milberg gehört, ist ein schönes Beispiel. Da ist einer, der hat was getan, was andere gefährdet und schlechtes Verhalten ist, der muss sühnen. Ja, wie gerecht es auf den Straßen zugeht, da wollen wir morgen früh drüber reden. Unbedingt einschalten bei Horst und Mandy am Morgen. Herr Bieler, was hat's denn auf sich mit dem Wunsch nach Sühne, nach Strafe?
Das gibt es immer wieder. Wir beobachten da verschiedene Personen. Auf der einen Seite Kinder, die Opfer von Straftaten geworden sind. Die wollen eigentlich nur, dass es aufhört und dass man ihnen schlichtweg glaubt. Endlich glaubt mir jemand und erhoffen sich auch ein Stück weit Schutz, dass es zu Ende ist. Die denken aber nicht an Strafen, sondern die haben eher noch Empathie, Mitgefühl und Bindung zum Täter manchmal. Das ist schon traurig. Mhm. Dann erleben wir durchaus Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, die es dann mit dem Alten Testament halten, die wirklich abstruse Strafen fordern. Nur dann werde ihnen geholfen, nur so können sie damit abschließen. Mhm. Und dann gibt es einfach Menschen, die wir leider beobachten müssen, die einen anderen Menschen vielleicht verloren haben durch einen Unfall oder durch ein schreckliches Geschehen. Die brauchen einen Schuldigen, um einfach damit abschließen zu können. Also wir erleben bei unserer Arbeit eigentlich alles von bis. Aber die Menschen, die wirklich Sühne wollen, die harte Strafen wollen, sind glücklicherweise in der Ausnahme. Es geht eigentlich um Gerechtigkeit, so banal es klingt, dass man ihnen glaubt, dass man das Verhalten des anderen für nicht richtig erachtet und dass man sie auch bestraft, egal wie. Aber dann können sie dann damit abschließen.
Weil Sie das eben angesprochen hatten, dass manche einfach auch eine Erklärung haben wollen für etwas, für einen Unfall oder für irgendetwas, was tragisch passiert ist. Da hat uns auch Wolfgang Köpp aus Tangstedt eine Mail geschickt. Hallo, das Urteil von letzter Woche für einen LKW-Fahrer, der bei Rot ein Fahrzeug zu Schrott gefahren hat und einen Rentner tödlich überrollt hat, ist für mich sehr, sehr ungerecht. Nur 8 Monate auf Bewährung. Wie hätte der Richter geurteilt, wenn der Tote ein Familienangehöriger wäre? Ich musste dann erstmal nachschauen, weil ich nicht wusste, welchen Prozess er meinte. Es ging um einen Unfall in Hamburg-Lockstedt und da fiel eben letzte Woche das Urteil. Und in der Urteilsbegründung hat aber der Richter halt auch gesagt, es war ein tragischer Unfall.
Das macht es so deutlich, dass es ein Geschehen gegeben hat, offensichtlich ein Unfall. Gleichwohl muss aber der Verurteilte ja seine Sorgfaltspflichten verletzt haben, sonst wäre er freigesprochen worden, wenn er also gar keine Schuld in sich getragen hätte. Aber der Richter muss dann eben Tat und Schuld angemessen urteilen. Und dann bleibe ich bei dem, was ich sagte. Es gibt keine klaren Regeln nach dem Motto, eine fahrlässige Tötung und dann gibt es die und die Strafe und Punkt, sondern man muss sich immer den Einzelfall anschauen. Und hier scheint es so zu sein, dass der Richter gesagt hat, das ist ein Unfall, der war gerade, wäre vielleicht zu verhindern gewesen und deshalb soll der Mann auch verurteilt werden und erhielt eben diese 8 Monate für Tat und Schuld angemessen. Da kann man einfach nur sagen, es kommt auf den Einzelfall drauf an.
Manche Tötungsdelikte bleiben straffrei. Auch das ist ja in Schleswig-Holstein schon vorgekommen. Sie kennen die Beispiele.
Ja, wir haben durchaus schon solche Fälle gehabt. Betraf nicht unbedingt unsere Staatsanwaltschaft, hatte aber sein trauriges Ende hier in Schleswig-Holstein, wo eine Frau aufgefunden worden ist im Fass. Die war schon tot und dort kam raus, dass die Tötung der Frau vor über 20 Jahren geschehen war in einem anderen Bundesland. Wir oder die entsprechende Staatsanwaltschaft musste dann von einem Totschlag ausgehen. Der verjährt aber nach 20 Jahren, sodass der Täter, der selber die Tat eingeräumt hat, straffrei blieb. Und dann gibt es noch den Bauern Stud, der vor über 20 Jahren,
Sülfeld war das.
Ja, genau. Der vor über 20 Jahren offensichtlich getötet worden ist. Wir haben bis heute aber die Tat noch nicht aufklären können. Wenn es ein Totschlag gewesen wäre, dann wäre die Tat mittlerweile verjährt. Wäre es ein Mord, das wäre noch zu ermitteln, dann würde der Täter, die Täterin sich noch dafür verantworten müssen.
Der Fall wird aber auch immer wieder überprüft bei Ihnen in der Behörde, ne? Also das könnte sogar noch sein, dass der vielleicht noch aufgeklärt wird. Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Nein, selbstverständlich nicht. Also es gibt beim Landeskriminalamt, wie auch in anderen Bundesländern, Spezialeinheiten, die diese alten Fälle, Cold Cases werden sie genannt, sich immer wieder vornehmen, immer wieder durchschauen. Gibt es neue kriminaltechnische Möglichkeiten, hier Ermittlungen fortzuführen? Gibt es andere Ermittlungsansätze, die andere vorherige Kollegen nicht entdeckt haben? Und auch bei uns im Hause werden die alten Verfahren immer wieder begleitet und man überlegt sich immer wieder neue Ermittlungsansätze oder man prüft sie. Gibt es die? Denn wir wollen gerade diese Fälle aufklären, denn es gibt letztendlich nichts Schlimmeres, als den Tod eines Menschen zu beklagen.
Gibt es eigentlich auch bei Ihnen an Gericht Shitstorms oder ja, E-Mails von empörten Zeitungslesern oder Radiohörern, die ein Urteil gelesen haben oder mitbekommen haben?
Ja, das gibt es sicherlich. Also früher gab es dann mal den berühmten Briefeschreiber oder dann gab es auch mal einen Telefonanruf, der durchgestellt worden ist durch die Zentrale. Jetzt mit den neuen sozialen Medien ist es offensichtlich einfacher geworden. Wir sind leichter zu erreichen. Das ist auch gut so, dass man uns erreichen kann, dass man uns auch ansprechen kann. Wir ertragen das mit einer gewissen Gelassenheit. Es ist meines Erachtens immer noch besser, wenn sich jemand verbal etwas von der Seele runterholt, als dass er das mit Aggressionen durch Handlungen dann vollendet. Und insofern ertragen wir das.
Auch wieder wahr. Wir haben jetzt viel über Bestrafung und Justiz gesprochen, wie es dann für viele nach dem Urteil weitergeht, also im Gefängnis dann. Darüber hat sich Jan-Malte Andresen mit Yvonne Radetzky unterhalten. Sie ist die Anstaltsleiterin der JVA in Neumünster. Wir hören mal rein.
Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt in Flemhude. Da gibt es dann eben Stollen zu kaufen, immer mit reißendem Absatz.
Mit einer Feile drin.
Nein, Sie brauchen ja keine Feile zu Hause, oder? Müssen Sie ausbrechen zu Hause.
Meine Frau öfter.
Ja, das fragen immer die Leute, ob man dann irgendwelche Kuchen kauft mit Pfeile drin. Nein, natürlich nicht. Der Weg wäre ja andersrum besser. Da müsste ja dann reinkommen, der Stollen mit der Pfeile.
Vollkommen richtig. Ich merke schon, Sie können diese Scherze eigentlich auch nicht mehr hören. Auch das mit gehen Sie nicht über los und so. Ne?
Ja, genau.
Das sind so Sprüche, die man wahrscheinlich immer hört.
Ja.
Jan-Malte Andresen im Schleswig-Holstein-Talk mit Yvonne Radetzky, der JVA-Leiterin in Neumünster. Dienstagabend in voller Länge ab 20 Uhr auf NDR 1 Welle Nord oder schon jetzt als Podcast auf ndr.de/sh. Sie hören zur Sache und wir reden über das große Feld Gerechtigkeit, denn darum geht es in der ARD-Themenwoche, die heute startet. Wir haben jetzt viel über Recht und Gerechtigkeit gesprochen, reden wir mal über Bildung. Und da ist es ja nach wie vor so, die soziale Herkunft entscheidet in Deutschland noch immer maßgeblich über den schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen. Das hat auch die letzte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, wieder festgestellt. Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Frau Elsa Mardoni ist bei uns heute Abend. Viele, die bei Ihnen Hilfe suchen, das sind ja, haben Sie selber gesagt, Hartz-IV-Bezieher. Woran liegt das, dass Kinder aus sozial schwachen Familien nicht die gleichen Chancen haben, Ihre Erfahrungen?
Ja, also vielleicht muss man auch noch mal vorab sagen, dass es in der Tat so ist, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zur Armutsbekämpfung. Wer einen guten Schulabschluss hat, kriegt eine gute Ausbildung und kann am Ende einen qualifizierten Job ergreifen und ein gutes Leben führen, das hoffentlich am Ende auch eine Rente ermöglicht, von der man dann auch leben kann. Wer das nicht hat, der ist einfach benachteiligt. Und woran liegt das? Es gibt die unterschiedlichsten Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel die Kinder durch die Eltern nicht genügend Unterstützung bekommen. Auch das ist ein Thema. Und die Schule und die Kita, die fangen das nicht in Gänze auf. Also auch da muss irgendwie deutlich was passieren. Aber das Hauptthema, das ist eigentlich die Lebenssituation, in der sich die Familien befinden, deren Kinder eben ja letztlich damit leben müssen, dass ihnen bestimmte Dinge, Teilhabe einfach verschlossen bleibt, weil immer wieder das Geld fehlt. Also ein Beispiel, es gab 2015 eine Bertelsmann-Studie, aus der sich ergeben hat, man hatte das untersucht, dass also Kinder von einkommensschwachen Familien, Hartz-IV-Leistungsempfängern, teilweise nicht mal Klassenkameradinnen nach Hause einladen können, weil schlichtweg das Geld nicht da ist, dass dann einmal ein zusätzliches Kind mit Abendbrot isst. Und ich finde, das ist ziemlich dramatisch. Und dann kann man sich vorstellen, wenn es schon darum geht, dass das Geld nicht da ist, dann ist es natürlich auch doppelt schwierig, wenn ich zum Beispiel in der Schule nicht gut mitkomme, ich brauche Nachhilfe und da muss ich erstmal mit der Behörde diskutieren und darum kämpfen, dass auch diese Nachhilfe bezahlt wird. Da bin ich eindeutig im Nachteil.
Und weil Sie eben das Beispiel genannt haben, dass Kinder nicht mal ihre Freunde einladen können, das ist ja dann auch noch ein Stigma, was dazu kommt, ne? Armut, und will man dann jemanden nach Hause bitten, ein Freund, ist man schon wieder ausgeschlossen aus der Klassengemeinschaft.
Ja, also es ist auch so, dass oft versucht wird, diese Armut zu kaschieren und zu verbergen. Und das gelingt natürlich, sag ich mal, begrenzt gut. Das ist natürlich sehr schwierig. Aber es ist nachvollziehbar, letztlich gerade der Leistungsbezug, Hartz-IV-Leistungen zu beziehen. Das ist einfach ein Stigma in unserer Gesellschaft. Und dem müssen wir auch entgegenwirken. Das ist Grundsicherung für Arbeitssuchende. Oft sind das Menschen, die stocken auf, die arbeiten und müssen trotzdem aufstocken, weil sie einfach nicht genug verdienen. Also dieses Stigma ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz machen Betroffene immer wieder die Erfahrung, dass gerade auch in der Schule Vorurteile da sind. Dass also auch, das weiß man auch durch Studien, Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen, manchmal auch einen schwierigeren Stand haben, ihre Leistungen zu belegen. Dass auch in der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer manchmal einfach das Bild da ist, dass ein Kind aus einer sozial schwächeren Familie auch irgendwie schlechter ist in der Schule.
Wir haben ja auch in Schleswig-Holstein so ein paar Schulen, die man Brennpunktschulen nennen könnte, also die diesen Stempel haben. Hoher Ausländeranteil, viele aus prekären Verhältnissen. Und unsere Bildungsministerin Frau Prien, die hat jetzt ein Förderprogramm Bildungsbonus angekündigt. Das soll nächstes Jahr an den Start gehen, soll gezielt diese Schulen unterstützen mit zusätzlich 2 Millionen Euro. Das ist dann der richtige Weg, oder? Fehlt noch was?
Also ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Schulen in sozialen Brennpunkten zu stärken, zu unterstützen, damit die sich den zusätzlichen Aufgaben, die dort einfach im schulischen Kontext anfallen, auch stellen können. Das finde ich essentiell wichtig. Aber wir brauchen mehr als das. Also wir müssen ja eigentlich die Lebenssituation, die Gesamtsituation in den Haushalten ändern, die eben ja letztlich eine Perspektive aufzeigen. Wir müssen soziale Probleme insgesamt entschärfen. Denn ohne das kann die Schule natürlich auch nur einen gewissen Teil leisten. Also wir müssen die finanzielle Situation vor allen Dingen in diesen Familien verbessern. Ein Beispiel dafür ist die Schulkostenpauschale, die es gibt. Das ist, kommt aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, ist ein Sozialleistungsanspruch.
100 Euro.
Genau. Und das ist einfach viel zu wenig. Ja. Wer gerade ein Kind eingeschult hat oder Schulkinder hat, da weiß 100 Euro für ein Schuljahr um. Hefte, Bücher, Stifte, Schulbeutel, Schultasche, Turnbeutel und auch Sportsachen, Kunstbedarf und so weiter, was man alles braucht für die Schule, davon zu kaufen, das reicht einfach nicht. Und der Betrag liegt tatsächlich auch deutlich darüber. Es hat eine Studie gezeigt hier in Schleswig-Holstein, die hier von der Landesregierung in Auftrag gegeben wurde. Das sind also so circa 414 Euro im Durchschnitt pro Schuljahr. Und das ist also deutlich völlig unterfinanziert. Und auch da muss natürlich was getan werden.
Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Wird sich da was ändern?
Also ich habe die Hoffnung, es hat eine Befassung gegeben hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag zu diesem Thema. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man man sich auch da auf den Weg machen wird, vielleicht über eine Bundesratsinitiative hier am Bundesrecht vielleicht auch etwas zu ändern, zumindest erstmal in die Diskussion zu kommen.
Gerechtigkeit und Bildung, da fällt so manchen Eltern oder Schülern auch gleich das Thema Noten ein. Wie gerecht sind Noten? Auch das ein Thema bei uns auf NDR1 Welle Nord und zwar am kommenden Donnerstag. Geld spielt auch eine sehr wichtige Rolle beim Thema Gerechtigkeit und da müssen wir gleich nochmal drüber reden, nach 19 Uhr. NDR1 Welle Nord, Sie hören zur Sache und wir reden über Gerechtigkeit, denn darum geht es von heute an in der ARD-Themenwoche. Meine Gäste im Studio, Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Frau Elsa Mardoni und der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Moin nochmal. Das liebe Geld, das kann ja ganz schön zu Streitereien führen, wenn sich da jemand ungerecht behandelt fühlt. In 6 Wochen ist Weihnachten. Und wir haben mal an Dr. Erlinger eine Frage gestellt. Manche kennen ihn vielleicht. Er hat im Magazin der Süddeutschen Zeitung seit Jahren eine Rubrik, die Gewissensfragen. So, und wir haben Herrn Dr. Erlinger gefragt, wenn man seinen Nichten und Neffen, die 6, 12 und 17 Jahre alt sind, etwas schenken will, was ist gerecht? Wenn alle Geschenke gleich teuer sind oder wenn ich je nach Alter unterschiedlich viel Geld ausgebe?
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil man da unterschiedliche Mechanismen und Maßstäbe der Gerechtigkeit sieht. Zunächst mal ist ja etwas, dass man sagt, Menschen gleich zu behandeln ist gerecht und ungleich zu behandeln ist ungerecht. Das gilt aber nur, wenn die Menschen auch gleich sind. Also es ist ein so zentraler Grundsatz der Gerechtigkeit, ist Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Es sind 3 Personen. Und nachdem das 3 Menschen sind, sollte man sie im Prinzip gleich behandeln. Jetzt ist aber bei einem großen Altersunterschied das Geld für die 3 ein ganz anderer Maßstab. Wenn man sagt, ein 6-Jähriger, den überfordert man mit 50 Euro. Ein 17-Jährigen wären 5 Euro, die vielleicht für einen 6-Jährigen total richtig sind, fast schon lächerlich. Da gibt es also sachliche Gründe, die unterschiedlich zu behandeln. Und ich würde da unterscheiden, wenn das was ist, ein Geldgeschenk, das man gibt, das die anlegen sollen, dass das für die Zukunft gerichtet ist, dann sollte man sie eher gleich behandeln, weil das ja in der Zukunft, wenn die sagen wir mit 18 dann das Konto auflösen, ist es für alle gleich. Wenn es darum geht, dass sie jetzt ein schönes Geschenk haben, dann muss man das dem Alter anpassen, sonst wird es inadäquat.
Dr. Erlingers Antwort auf diese Gewissensfrage. Herr Bieler, wie würden Sie es halten?
Ich fand die Antwort einfach phänomenal. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ich würde auch sagen, Gleiches gleich zu behandeln, ja, dafür stehe ich. Aber Herr Erlinger hat es ja gesagt, es ist eben nicht alles gleich, weil hier die Personen unterschiedlich alt sind. Und da muss man, wie er das auch ausgeführt hat, entsprechend das Geld steuern. Letztendlich, anders geht es nicht.
Frau Elsa Mardoni, Sie auch der Meinung?
Also mich hat das schon überzeugt, wie er das erklärt hat. Aber jetzt muss ich vielleicht doch nochmal erzählen. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 5 Jahre älter. Der hat immer mehr Geld bekommen als ich. Und ich fand es einfach ungerecht. Siehste,
da haben wir's.
Also es hat sich nicht gut angefühlt. Zumal ich das Gefühl hatte, je älter ich wurde, bekam ich doch nicht genau das gleiche Geld, was er damals bekommen hat. Das hätte ich mir dann schon aufschreiben müssen. Also da ist bei mir gefühlt sowas wie Ungerechtigkeit geblieben.
Und doch, man merkt sich immer noch.
Ja,
das ist einfach so. Vor Gericht geht es ja auch oft um Geld. Und zwar, wenn es dann um die Entschädigung für Opfer geht. Also ein Versuch der Wiedergutmachung sozusagen. Herr Bieler, da hat sich im Strafrecht was geändert? Also im Positiven?
Ja, es hat sich insoweit etwas geändert, dass wir bei der Rückgewinnungshilfe, das heißt Opfern von Straftaten, die finanziell geschädigt worden sind, denen soll Tatsache vor Gericht auch im Strafprozess schon ein Ausgleich zugeteilt werden. Das heißt, sie sollen das Geld auch sofort bekommen und nicht diesen komplizierten Weg erst über ein Zivilgericht gehen. Das versteht auch keiner, wenn man schon vor Gericht steht. Es ist zwar nur ein Strafgericht, aber letztendlich muss ich dann nochmal zu Gericht gehen. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, die Vermögensabschöpfung, so heißt es so schön, soll neu sortiert werden. Das ist im vergangenen Jahr geschehen oder in diesem Jahr geschehen. Und nun geht es, dass wir ermitteln und auch die Gerichte entsprechend nach unserem Antrag dann schon die Gelder verschieben und dass ein Geschädigter auch in einem Strafprozess mit seinem Geld wieder nach Hause gehen kann.
Das ist eine gute Nachricht. Frau Elsa Mardoni, die Beratungsgespräche bei Ihnen im Bürgerbeauftragtenbüro, sag ich jetzt mal so, die drehen sich auch fast alle ums Geld, wenn man so will, ne?
Ja, das sagte ich ja vorhin schon. Es geht oft um Armutsthemen und das, was einfach auch hängen bleibt. Für mich ist das ist oft einfach auch schon komplett unsinnig. Also ich sag mal, wir reden da über Beträge.
5,20 Euro, den Fall wollte ich noch von Ihnen hören.
Genau, zum Beispiel. Das sind, sage ich mal, für den Normalsterblichen ist das eigentlich ein Witz, über 5,20 Euro zu streiten. Aber für diejenigen, die wirklich von Grundsicherungsleistungen leben müssen, ist das viel Geld. Und das, was wir erlebt haben, ist, dass also tatsächlich die Behörde eine Frau aufgefordert hat, doch bitte umzuziehen, weil sie nämlich mit ihren Heizkosten monatlich 5,20 Euro zu teuer war. Und wenn man dann das Gesetz ein bisschen kennt, dann weiß man, da steht auch drin, das muss nicht unbedingt sein in diesem Fall. Denn wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht, dann muss auch diese Frau nicht umziehen. Und wenn man mal überlegt, wenn die Frau umzieht, weil die Behörde sagt, du musst umziehen, dann muss die Behörde den Umzug bezahlen. Und was ein Umzug kostet, bis sich das wieder rentiert hat, da gehen aber mehrere Jahre ins Land. Und kann ja auch theoretisch noch passieren, dass die Frau auch in Arbeit vermittelt wird. Und dann hat die Behörde am Ende sogar mehr bezahlt. Also insofern konnten wir Gott sei Dank in diesem Fall die Behörde dann auch überzeugen, die Frau nicht zum Umzug aufzufordern, sondern diese Kosten so anzuerkennen. Aber das ist, ich sag mal, das ist schon fast unsinnig, dass man darüber noch streiten muss, weil dass das unwirtschaftlich ist, das erkennt man wirklich, wenn man sich mal 5 Minuten hinsetzt und darüber nachdenkt.
Wie war denn die Reaktion im Jobcenter? Hat man dann zugegeben, dass das Quatsch war?
Nein, so weit geht das auch nicht. Nein, das nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn wir so in die Gespräche gehen, man auch dort dann doch auch sehr dankbar ist, dass wir auch mal Lösungswege aufzeigen. Also es ist auch wirklich so, dass wir über die Gespräche, die wir führen, wirklich Brücken bauen können. Und darum geht es letztlich ja auch, eine gute einvernehmliche Lösung zu finden. Und das war in diesem Fall auch so.
Jeder Bürger, der kann sich an die Bürgerbeauftragte wenden, und zwar unter der Telefonnummer 0431 988 1240 oder ihr per Mail schreiben bürgerbeauftragte@landtag.de. Und wir haben noch eine Mail bekommen an zursache@wellenord.de von Wolfgang Hein aus Lehmkarten. Gerechtigkeit in Deutschland ist leider sehr stark von den finanziellen Möglichkeiten abhängig. Schade, da ich noch mit Werten groß geworden bin. Ja, wer mehr Geld hat oder sagen wir mal so lapidar, wer Kohle hat, der muss sich nicht so viel über Ungerechtigkeit ärgern. Würden Sie da zustimmen?
Also ich glaube, es ist schon ein ganz, ganz anderes Leben, ob ich von einem Hartz-IV-Satz leben muss oder ob ich wirklich gut verdiene und mir auch was leisten und mir was gönnen kann. Ich sehe da schon einen Unterschied, aber ich glaube nicht, für mich hört sich das so ein bisschen an, als sei das in der Aussage, Geld verdirbt den Charakter. Also ne, echte Werte sind natürlich mehr als Geld zu haben. Das ist ganz klar, echte Werte sind was ganz anderes. Aber es ist ja auch so, dass wenn man wirklich jeden Cent dreimal umdrehen muss, dann ist das auch ein ganz schön hartes Leben. Also das ist sehr, sehr schwierig und sehr schwer auszuhalten für viele.
Ich denke auch, also Geld beruhigt ungemein. Es lebt sich leichter damit, das wird wohl keiner bestreiten. Aber zu sagen, wer Geld hat, ist wertlos oder hat andere Werte, das würde ich nicht so unterschreiben wollen.
Wer Geld hat, hat es einfacher. Das gilt wahrscheinlich auch global, weil in der Infratest-DiMAP-Umfrage für die ARD-Themenwoche, da sagen 94%, es geht ungerecht zu in der Welt. Wie man die Welt gerechter machen kann. Und ob Fairtrade-Produkte, wenn man die kauft, ob sie was bringen. Darüber werden wir am Mittwoch reden, hier auf NDR 1 Welle Nord. Das wird da unser Schwerpunkt sein. Da ist mir doch gerade ein Fehler unterlaufen, als ich die E-Mail-Adresse der Bürgerbeauftragten vorgelesen habe. Und zwar ist die richtige E-Mail-Adresse Bürgerbeauftragte, mit UE geschrieben natürlich, @landtag.ltsh.de. So, jetzt richtig. Oder alle Infos kriegen Sie natürlich auch unter www.bürgerbeauftragte, wieder mit UE, bürgerbeauftragte-sh.de. Das dazu. Und jetzt reden wir über Lohngerechtigkeit. Fiete Arp vom HSV, der ist 18 Jahre alt und der hat neulich gesagt, ich verdiene viel zu viel Geld für mein Alter, wenn man bedenkt, dass ich an den meisten Tagen einmal zum Training fahre. Da ist er eine Ausnahme, weil die ARD hat ja in ihrer Infratest-DiMAP-Studie auch da nachfragen lassen, wie gerecht die Menschen ihr Gehalt finden. Und da sagen nur 4%, ich werde zu gut bezahlt. 57% sagen, die Bezahlung ist angemessen. 37% sagen, die Bezahlung ist zu schlecht. Bei ungerechter Bezahlung, da fällt uns meistens der Pflegeberuf ein Knochenjob, den man aber vermutlich nicht des Geldes wegen macht. Warum ist das so? Warum wird die Arbeit mit Menschen so viel geringer bezahlt als die Arbeit mit toten Gegenständen, zum Beispiel Verträgen oder Steuererklärungen? Das habe ich mal Konrad Ott gefragt von der Uni in Kiel. Er ist Philosophieprofessor.
Die Antwort ist natürlich, dass Anwälte, Freiberufler und so weiter anders an die realen Wertschöpfungsketten der Gesellschaft angeschlossen sind als Leute, die in der Pflege tätig sind. Weil die im Grunde, die Menschen, die in der Pflege tätig sind, die werden aus einem bestimmten staatlichen Budget, aus einem Fonds bezahlt, der angespart worden ist. Und sie versorgen gewissermaßen Menschen, die hilfsbedürftig sind und diese Hilfe auch erhalten sollen. Aber durch die Pflege hilfsbedürftiger Menschen entsteht sozusagen kein neuer Wert, der an Märkten gehandelt werden kann.
Das meint Professor Ott, eine ziemlich ernüchternde Ansicht. Und er ist aber natürlich auch durchaus dafür, dass man in Pflegeberufen besser bezahlt wird.
Die hart arbeiten und wenig verdienen, die nennt man Working Poor. Und diese Leute haben sehr viele Jahrzehnte extreme Lohnzurückhaltung betrieben. Die Reallöhne sind 20 Jahre praktisch nicht gestiegen. Und es wäre sehr sinnvoll, wenn die Leute ein ganz erhebliches Stück mehr verdienen würden. Gerade die unteren Lohngruppen. Gerade durch die Hartz-IV-Gesetze, wir haben gewissermaßen viele Leute in Arbeit gebracht. Wir haben so viele sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse wie nie zuvor, aber dabei hat die Qualität in den unteren Lohngruppen stark gelitten. Und jetzt, wo wir relativ viele Arbeitsplätze haben, müssen wir uns um die Qualität dieser Arbeitsplätze, um die Arbeitsbedingungen, um die Entlohnung, um die soziale Sicherheit sehr viel stärker kümmern.
Das ist der Philosophieprofessor Konrad Ott von der Uni Kiel. Ja, ein hehrer Wunsch, und unser Sozial- und Gesundheitsminister Heiner Gaag angesprochen auf das Stichwort Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang.
Wenn Politik Missstände sieht oder glaubt, sie identifiziert zu haben, dann muss Politik auch handeln. Also wenn wir der Auffassung sind, beispielsweise, dass Altenpflegekräfte nicht ausreichend bezahlt werden, dann achte ich zwar die Tarifautonomie, aber das muss mich nicht davor zurückhalten, immer wieder, auch wenn es unbequem wird, eine bessere Bezahlung einzufordern und anzumahnen.
Schleswig-Holsteins Sozial- und Gesundheitsminister Gaag. Ja, der Bundestag hat ja die Woche ein Milliardenpaket für mehr neue Stellen in der Pflege beschlossen und immerhin für bessere Arbeitsbedingungen. Was verdient eigentlich mein Kollege? Eine Frage, die wohl viele beschäftigt und nur selten offen gestellt wird. Werden Männer bevorzugt? Kriegen die bessere Verträge? Seit diesem Jahr haben Frauen vom Gesetz her das Recht zu erfragen, was ein Kollege in gleicher Funktion verdient. Gilt allerdings auch erst bei großen Firmen ab 200 Mitarbeitern. Gerechtigkeit im Job, auch das immer wieder Thema. Auch Gleichbehandlung von Frauen und Männern, dazu gleich mehr. Gerechtigkeit, darum dreht sich ab jetzt eine Woche alles in der ARD. Alle Infos dazu auch auf ndr.de/sh. Bei mir im Studio sind die Bürgerbeauftragte und Antidiskriminierungsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Frau Elsa Madoni, und der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Frau Elsa Madoni, Schwerbehinderte werden bevorzugt eingestellt bei gleicher Eignung. Das heißt so schön in vielen Stellenausschreibungen. Stimmt das oder ist das eher Eigenwerbung von Firmen? Wie erleben Sie das als Antidiskriminierungsbeauftragte?
Also wir haben seit Bestehen der Antidiskriminierungsstelle in etwa 800 Fällen bereits beraten, und wir stellen eben fest, dass die meisten Menschen, die zu uns kommen, eine Benachteiligung rügen wegen einer Behinderung, wegen der ethnischen Herkunft oder wegen des Geschlechts. Und gerade diejenigen, die zu uns kommen, weil sie wegen einer Behinderung benachteiligt wurden, die wurden im Arbeitsleben benachteiligt. Und in der Tat ist die größte Schwelle für Menschen mit Behinderung, überhaupt zum Bewerbungsgespräch, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Also das stellen wir immer wieder fest. Da hakt es noch ordentlich im System. Das ist ein frommer Wunsch und entspricht auch der Rechtslage zu sagen, wenn ein Schwerbehinderter die gleiche Eignung hat, dann wird er bevorzugt eingestellt. Aber das ist tatsächlich leider nicht die Realität. Nein.
Und wie sieht's aus mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Arbeitsleben?
Ja, das ist auch in der Tat, das hat mich sehr überrascht, als ich das Amt übernommen habe, dass das nach wie vor so ein Thema ist. Denn das ist ja schließlich etwas, womit wir uns schon sehr, sehr lange beschäftigen. Mhm. Aber auch gerade Frauen erleben oft Benachteiligung, ab dem Moment, ab dem sie mitteilen, dass sie schwanger sind. Mhm. Also da haben wir viele Fälle in der Beratung, da werden Fortbildungen gestrichen, da werden Verträge nicht verlängert, alle anderen bekommen einen verlängerten Vertrag bei gleichen Bedingungen. Bildung. Da haben wir auch Frauen, die haben wirklich Karriere gemacht, die sind wirklich, haben sich sehr durchgesetzt. Und in dem Moment, in dem die Schwangerschaft da ist, wird dann verlangt, dass sie in die zweite Reihe zurückgehen. Wir haben eine junge Frau bei uns gehabt, die war sehr, sehr erfolgreich, sollte ihren Dienstwagen abgeben, sollte aus einer Leitungsfunktion zurücktreten in die zweite Reihe und lauter solche Dinge. Und diese Frau, die hat dann mit Hilfe unserer Beratung sich gegenüber ihrem Arbeitgeber am Ende dann durchsetzen können. Es gab dann eine gute Lösung. Aber es ist natürlich so, das ist kein typischer Fall. Insofern, diese Frau, die war natürlich auch sehr selbstsicher und hat auch ihren Arbeitgeber da einfach gefordert. Und in der Situation, in der man schwanger ist und sich vielleicht auch ein bisschen, ja, sage ich mal, auch gedanklich darauf einstellen möchte, dann noch in so einen Konflikt mit dem Arbeitgeber zu gehen, da gehört schon ein bisschen was zu. Das ist nicht der Regelfall, dass die Frauen bei uns so wehrhaft sind.
Ist das dann schon Mobbing eigentlich, ne?
Mobbing ist ein ganz schwieriger Begriff, ja, den hat die Rechtsprechung so definiert. Da wäre ich immer vorsichtig, den so in den Mund zu nehmen. Aber es ist auf jeden Fall eine Benachteiligung und eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Mhm. Noch einmal die Zahl aus der ARD-Infratest-DIMAP-Umfrage. 46% gehen davon aus, dass in Deutschland Frauen im Vergleich zu Männern ungerecht behandelt werden. 51% bezweifeln das. Was sagen Sie beide dazu? Werden Frauen gleich oder ungleich behandelt?
Ich habe ja das Glück, dass ich in einer Behörde arbeite und ich habe das Gefühl, aber das ist wirklich auch nur ein Gefühl, dass bei uns absolute Chancengleichheit herrscht. Wir haben nun den Vorteil, dass wirklich mit Teilzeit gespielt werden kann. Man kann erhöhen, man kann wieder runtergehen, man kann in die Elternzeit gehen. Ich beobachte auch, dass immer mehr Männer in die Elternzeit gehen, dass also auch die Frauen die Chance haben, am Ball zu bleiben. So traurig das klingt, aber auch die Männer müssen am Ball bleiben. Also aus Sicht eines Behördenmitarbeiters habe ich das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.
Mhm. Und Frau Ilse Amadoni?
Mich würde bei der Umfrage mal interessieren, wie viele von den 46%, die sagen, dass Frauen ungerecht behandelt werden, waren Frauen und wie viele von den 51% waren Männer. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Schlüssel dazu, warum diese Frage so beantwortet wurde. Ich glaube schon, dass es noch sehr viel Ungleichheit gibt. Der öffentliche Dienst, genauso wie Herr Bieler das gesagt hat, ist sicherlich schon deutlich besser aufgestellt als die freie Wirtschaft. Aber die Beratungserfahrung, die wir immer wieder machen, sagt mir doch, da gibt es wirklich noch was zu tun. Und bis zu dem Moment, bis dem eben geheiratet wird und eine Schwangerschaft ansteht, läuft vieles gut und es erfolgt auch eine Gleichbehandlung oft, aber ab dem Moment wird es kompliziert und schwierig und manchmal sind die Arbeitgeber dann auch eher unwillens, auf die Frauen zuzugehen und gute Lösungen zu finden. Ich sag mal so, die typische Reaktion ist ja, wie stellt man sich das denn mit der Arbeitszeit vor, wenn das Kind da ist? Haben Sie schon mal gehört, dass ein Mann, der erzählt, er wird Vater, gefragt wird, wie er sich das denn nach der Geburt mit seiner Arbeitszeit vorstellt? Also ich finde, das macht ziemlich deutlich, da gibt es noch ein paar Hürden zu überwinden.
Wir müssen noch mal über eine andere Statistik sprechen. Und zwar nennt die sich Gender Pay Gap. Also es wird ja immer wieder gesagt, dass Frauen weniger als Männer verdienen. Und das kann man eben statistisch berechnen. Also diese Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, die liegt bei 21%, wenn man den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen nimmt. Aber wenn man jetzt ein paar Faktoren da rausrechnet, wie zum Beispiel die Teilzeit, was ja viele Frauen machen, oder Berufserfahrung oder eben den Fakt, dass wenige Frauen in Chefetagen sitzen, wenn man das alles rausrechnet, dann ist diese Lohnlücke plötzlich nur noch bei 6%, der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap. Frau Ilse Amadoni, ist doch alles nicht so ungerecht, oder doch?
Ja, die maßgebliche Zahl ist aber die unbereinigte Zahl, denn die ist ja die Zahl, die sagt was über den tatsächlichen Verdienst der Frauen aus. Die andere Zahl ist ja so eine hypothetische, was wäre wenn und wenn Frauen auch noch in den gleich gut bezahlten Berufen arbeiten würden und so weiter und so fort. Das ist ja leider alles fiktiv und eigentlich sagt das Gender Pay Gap mit 21% ja etwas aus darüber, wie wird das eigentlich gesehen bei den Frauen, die arbeiten Teilzeit, aber die arbeiten darüber hinaus. Das ist Kinderpflege, das ist Verwandtenpflege und das ist irgendwie eigentlich eine gesellschaftliche Wertung, diese Art der gesellschaftlich wichtigen Arbeit nicht gleichermaßen anzuerkennen wie die Arbeit für Lohn und Brot. Das ist nämlich das eigentliche Problem, das dahinter steckt. Die Frauen werden ja in Teilzeit ja, gezwungen über die Lebensumstände und letztlich arbeiten sie nicht in Teilzeit, um irgendwie mehr Freizeit zu haben. Und deswegen ist das Gender Pay Gap wirklich unbereinigt, die realistische Zahl. Und das Schlimme ist ja, wenn man dann weiterguckt, setzt es sich ja fort.
Genau, bei der Pension.
Bei der Pension. Aus diesem Gender Pay Gap entsteht dann das sogenannte neudeutsche Pension Gap. Und wenn man mal guckt auf die Zahlen für die neuen, für die alten Bundesländer der deutschen Rentenversicherung Nord, dann ist die Altersrente für Männer im Jahr 2017 bei 1095 Euro und für Frauen bei 751 Euro. Das sind nur zwei Drittel dessen, was die Männer haben. Und dazu kommt, diese 751 Euro liegen auch unter dem durchschnittlichen Grundsicherungsniveau. Das liegt nämlich bei 790 Euro. Mhm. Das heißt, im Durchschnitt geht die Frau am Ende in die Grundsicherung, also in die Altersarmut.
Wir haben noch Post bekommen von Telse Jürgens. Die hat ein schönes Wortspiel gefunden, wenn es um den Verdienst von Frauen und Männern geht. Sie schreibt, Frauen verdienen doch genauso viel wie Männer. Sie bekommen nur weniger. Ja, eingangs hatten wir schon über Recht und Gerechtigkeit gesprochen. Das machen wir gleich nochmal, weil es geht um einen Kriminalfall in Deutschland. Der hat für sehr viel Diskussion gesorgt. Heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten der Polizeiruf. Auch er ist im Zeichen der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit für Janina. Ganz kurz erzählt, ein alter Mordfall wird wieder aufgerollt. Ein Fernsehtipp von Philipp Münscher.
Henning, ich will wissen, wer Janina getötet hat, bevor ich auch sterbe.
Ursula, bitte.
Henning, du musst was tun.
Sie ist inzwischen eine alte Frau und weiß noch immer nicht, wer ihre Tochter Janina vor 30 Jahren vergewaltigt und ermordet hat. Ursula Stöcker fleht den Rostocker Polizeichef Henning Röder an, den Fall noch einmal aufzurollen.
Janina Stöcker.
Richtig.
Und das war dein Fall?
Ja, ich durfte ihn übernehmen nach der Wende. So ein richtiger Scheißfall war das. Dann packen wir es nochmal an.
Mit modernen Ermittlungsmethoden und DNA-Analysen finden die Ermittler schnell heraus, dass Guido Wachs doch der Täter ist. Hurra! Aber das Gesetz sagt etwas anderes.
Freispruch ist Freispruch. Paragraf 362 Strafprozessordnung.
Herr Bieler von der Staatsanwaltschaft Kiel. Paragraf 362 haben wir gerade gehört. Sie können erklären, warum das so ist.
Ja, letztendlich haben wir zwei Grundsätze. Einmal den Grundsatz der Gerechtigkeit, der in unserer Verfassung verankert ist, also im Grundgesetz, und aber auch den Grundsatz der Rechtssicherheit. Und das kann sich ganz schnell beißen. Wenn ein Urteil rechtskräftig geworden ist, dann soll man auch an dieses Urteil glauben können. Daran soll man sich auch halten können. Nun wissen wir aber auch, dass ein Urteil manchmal falsch sein kann, aus verschiedensten Gründen. Und da gibt es nur die Möglichkeit eines sogenannten Wiederaufnahmeverfahrens. Das ist dieser angesprochene Paragraph. Und da versucht man eben, diese Spannung zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit aufzubrechen oder zu klären. Und das ist unter nur ganz engen Voraussetzungen möglich, überhaupt sowas wieder aufzunehmen. Aber es gibt eben auch unser Grundgesetz, das sagt, dass niemand wegen derselben Tat nochmals bestraft werden darf.
Und das ist dieser Paragraph nämlich, ne?
Ja, das ist Artikel 103 Grundgesetz. Und das wird teilweise, oder es wird noch so interpretiert, dass wer einmal freigesprochen worden ist in einem Prozess, der darf wegen dieser gleichen Tat nicht nochmal angeklagt und verurteilt werden. Und das kann dazu führen, dass man neue Erkenntnisse hat und dass man weiß, dass ein Urteil damals verkehrt war.
Ja, der Krimi heute Abend ist auch angelehnt an einen wahren Fall, an den Fall Friederike. Anfang der 80er Jahre war das. Und 2012 wurde dieser Mordfall wieder aufgerollt, weil dann ein DNA-Test vorlag. Ist dieser Fall eigentlich noch Thema unter Juristen?
Dieser Fall aktuell im Moment nicht, aber er wird immer wieder mal diskutiert. Die Eltern sind ja auch sehr, trauern ja sehr, das kann man durchaus verstehen. Und darüber wird ja jetzt auch diskutiert, ob hier unser Recht geändert werden muss, ob es eben diese Möglichkeit gibt, wie es sie auch in anderen europäischen Ländern durchaus gibt, dass wenn man neue Erkenntnisse hat, insbesondere aufgrund der Kriminaltechnik, Stichwort DNA, dass dann eine Wiederaufnahme möglich ist, damit eben der Gerechtigkeit denn doch geholfen werden kann, dass sie siegt. Und wir uns nicht auf der Rechtssicherheit ausruhen können, nach dem Motto, einmal freigesprochen und dann war es das.
wenn man etwas dann erfährt über die neue Kriminaltechnik, dann so eine Gesetzesinitiative, dann soll auch ein neues Verfahren möglich sein. Aber das ist derzeit noch Zukunftsmusik. Das muss erst durch den Gesetzgeber so beschlossen werden, wenn es denn so kommen soll.
Also zumindest hat die Bundesregierung das im Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie sich mit dieser Rechtslage da befassen wird. Nur dann muss man auch wieder sagen, selbst wenn das dann geändert wird, würde das nicht mehr sich zurückbeziehen auf den Fall Friederike, den Fall.
Dann gilt das sogenannte Rückwirkungsverbot, genau. Wonach es eben heißt, dass sich jeder auf die geltende Rechtslage verlassen darf. Und wenn sich eine Rechtslage ändert, dann darf sie eben nur für die Zukunft gelten. Insbesondere im Strafrecht ist es so, nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, wir denken uns ein neues Gesetz aus und vorher erlaubtes Tun ist dann auf einmal verboten und wird dann bestraft. Das darf es insbesondere im Strafrecht nicht geben. Nur zugunsten von Personen darf es eine Rückwirkung geben. Also insofern wird der Fall Friederike traurig bleiben, insbesondere für die Hinterbliebenen. Wir werden sehen, ob der Gesetzgeber sich hier eine neue Regel, eine hoffentlich gute Regel ausdenken kann.